Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex.
Grüß dich, servus.
Aber dieses Mal nicht wie immer noch jemand anderes an unserer Seite. Wir sprechen heute über die Champions League. Da sind zwei italienische Teams beteiligt und deswegen haben wir uns gedacht, das ist ja perfekt, um mal wieder einen Experten ins Boot zu holen. Und das ist heute der DAZN-Experte und Co-Kommentator mit eben dem Schwerpunkt Italien, Christian Bernhard. Schön, dass du da bist, Christian. Hallo.
Hallo Julius, hallo Alex.
Vielen Dank. Grüß dich.
Das heißt, wir sind heute zu dritt zusammengekommen, zumindest um über die ersten beiden Spiele in unserer Champions-League-Auswahl hier zu sprechen, nämlich über die Duelle mit italienischer Beteiligung. Damit werden wir gleich auch einsteigen. Namentlich sind es die Spiele zwischen dem FC Barcelona und Neapel und Atletico Madrid, das Inter Mailand empfängt. Da sprechen wir als erstes drüber, sprechen dann aber natürlich auch noch über die beiden anderen Rückspiele, die noch ausstehen in der Champions League, da ja auch deutsche Beteiligung dabei beim Spiel zwischen Dortmund und der PSV zum Beispiel. Und apropos deutsche Beteiligung, wir gucken im Anschluss auch nochmal kurz auf die Euroleague, denn auch da sind ja zwei deutsche Mannschaften noch am Start mit Freiburg und Bayer Leverkusen. Das alles bekommt ihr heute in dieser Folge und das alles bekommt ihr nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das, wie immer, unser Hinweis vorweg, worum es gehen soll heute, ist klar. Die letzten vier Spiele des Champions League Achtelfinals stehen im Mittelpunkt. Es werden vier Mannschaften weiterkommen in der Königsklasse. Und das erste Spiel, wo das passiert und über das wir sprechen wollen, das ist das Duell zwischen dem FC Barcelona und Neapel. Das Hinspiel ging da auch 1-1 aus. Das heißt, wir haben jetzt auch spätestens ohne diese Auswärtstorregel, die es ja nicht mehr gibt, ein klassisches K.O.-Spiel eigentlich ums Weiterkommen, was ja immer eine spannende Ausgangslage in so einem prestigeträchtigen Wettbewerb ist. Und es ist Barcelona gegen Neapel. Wir haben den Italien-Experten hier. Wir haben den Barca- und Spanien-Experten hier. Ich weiß gar nicht, ob ich noch länger reden sollte oder ob ich euch das einfach machen lassen soll. Alex, du bist sogar vor Ort. Was erwartest du für ein Spiel?
Ich bin vor Ort und ich warte ein sehr enges Spiel, ein sehr, wie soll ich sagen, ich werde die Nägel wahrscheinlich kauen, die Fingernägel, fürchte ich. Also ich glaube tatsächlich, das wird auf des Messers Schneide sein. Ich könnte dir vorab direkt keinen Tipp abgeben, wie das ausgeht, weil ich glaube, dass es so eng sein wird, so knapp sein wird und ja, auch natürlich aufgrund des Hinspielresultats da uns ein richtiges, richtig schönes K.O.-Spiel, vielleicht auch mit viel Drama, bevorstehen wird. Also ich freue mich sehr, aber bin auch sehr angespannt, weil ich wirklich glaube, da treffen sich zwei Teams aktuell auf Augenhöhe. Beide Teams haben Probleme. Wir werden gleich besprechen, welche genau. Aber deswegen erwarte ich da ein sehr, sehr ausgeglichenes, spannendes Spiel.
Ja, also zumindest um das mal einzufangen, bevor wir dann auch Christian hören, sowohl Barca als auch Neapel jetzt nicht an der Spitze der Tabelle, was sie im letzten Jahr jeweils waren. Also da sprechen wir über leicht andere Mannschaften, gerade Neapel mit dem 7. Platz in der Serie A und schon Trainerwechseln in dieser Saison. Weit entfernt, gefühlt zumindest für mich, von dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, wo ich dieses Spiel vielleicht auch nochmal ganz anders betrachten würde. Aber sie haben sich gut geschlagen im Hinspiel. Auch in der Liga sieht die Formkurve im Moment nicht so schlecht aus, ne? Also aus den letzten drei Spielen konnte man zwei gewinnen, ein Unentschieden. Da gab es jetzt nicht irgendwelche kritischen Niederlagen. Und jetzt geht es gegen Barca, was auch eine schwierige Saison spielt. Ist das auch so ein bisschen das, was für dich über diesem Spiel steht, Christian? Dass das im Moment Mannschaften sind, die zwar auch mit sich selber zu kämpfen haben, aber gerade aus Neapel-Sicht vielleicht in diesem Wettbewerb auch ein bisschen Wiedergutmachung betreiben können?
Ja, definitiv. Du hast es ja schon angerissen. Wenn wir uns zurückerinnern, was für ein Fußball Napoli letztes Jahr unter Spalletti gespielt hat mit dieser großartigen Meisterschaft. Und wenn wir jetzt wenige Monate später schon den dritten neuen Trainer in der Saison jetzt haben mit Francesco Calzona, dann sagt es ja alles darüber aus, dass sehr viel von den Sicherheiten, von den Automatismen verloren gegangen sind. Aber ich finde, wie es Alex ja auch schon angedeutet hat, das gilt für Neapel auf jeden Fall und ich glaube für Barca vielleicht auch ein bisschen. Sie sind so wieder ein bisschen am Stabilisieren. Also gerade was Napoli betrifft, das Hinspiel dürfen wir nicht vergessen, das war Calzona ist 36 Stunden davor installiert worden. Also der hatte 1,5 Trainingseinheiten und dann ging es gegen Barca im Achtelfinal-Hinspiel. Also der konnte da logisch noch nichts bewirken. Aber jetzt hast du halt 3 Wochen später, konnte er mit der Mannschaft intensiv daran arbeiten und die Ergebnisse, du hast das ja angedeutet, konnten sich jetzt in der Liga schon sehen lassen. Also Calzona ganz kurz dazu, der war Co-Trainer sowohl von Spalletti in Neapel als auch von Sarri. Also er kennt genau diese Denkweise und Spielweise, auf der Napoli ja den Erfolg der letzten Jahre aufgebaut hat. Und den hat er so ein bisschen wieder zurückgebracht. Das sieht man vor allen Dingen in der Offensive, wo Osimhen und Kvaratskhelia, die haben jetzt in den letzten 3 Ligaspielen zusammen 7 Tore erzielt. Also die sind wieder da, die haben wieder Selbstvertrauen und das waren ja die 2 offensiven Unterschiedsspieler der vergangenen Saison, die in dieser Saison aus unterschiedlichen Gründen ja lange nicht so funktioniert hatten wie davor und allein, dass die jetzt wieder da sind, dass die Selbstvertrauen haben, das macht Napoli im Moment ja zu einer deutlich gefährlicheren Mannschaft als noch in den vergangenen Monaten.
Dass also da der Stand rechtzeitig quasi wieder ein bisschen spannender geworden durch diesen Anstieg der Formkurve. Und ich habe schon angedeutet, Alex, für mich gilt das auch ein bisschen für Barca. Die hatten ja auch eine sehr turbulente Phase zuletzt, die damit geendet hat oder mittendrin zumindest, wo Xavi schon gesagt hat, okay, dieses Jahr noch und dann bin ich als Trainer weg. Und jetzt sehen die Ergebnisse zumindest in der Liga ja auch wieder stabiler aus in den letzten 5 Spielen ungeschlagen, 3 Siege davon, man ist nur noch 1 Punkt von Girona auf Platz 2 entfernt, da war man ja auch schon mal einen Ticken weiter abgeschlagen, also auch da vielleicht der Zeitpunkt ganz gut, was dieses Champions League Achtelfinale angeht.
Ja, also ähnlich wie Neapel hat sich Barca auch in den letzten Wochen stabilisiert, vielleicht sogar ein bisschen einen längeren Zeitraum, es gab ja Ende Januar diese 2 bitteren Pleiten, ne? In Bilbao das Copa aus und dann danach zu Hause 3 Tage später gegen Villarreal dieses 3:5 und nach diesem 3:5 hat ja Xavi seinen Sommerrücktritt erklärt, seitdem aber immerhin nicht mehr verloren und sich definitiv stabilisiert, vor allem im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich gegen den Ball. Ne? Die Abwehr hat sich stabilisiert, die Arbeit gegen den Ball ist wieder konzentrierter, fokussierter, also die letzten, sagen wir mal, 3, 4, 5 Spiele erinnern eher an das Meister-Barca der letzten Saison als an das Chaos-Barca dieser Saison. Heißt, gegen den Ball einfach souveräner jetzt auch 3-mal in Folge zu 0 gespielt haben. Wochenende gegen Mallorca 1:0. Das war natürlich so ein wenig rauschhafter Arbeitssieg, aber mit dem Gedanken waren sie da bei Napoli. Davor 0:0 in Bilbao, war zwar ein Punktverlust, aber zumindest haben sie da sehr, sehr solide verteidigt. Und das 4:0 gegen Getafe davor hat ihnen ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben und das 1:1 in Neapel, Christian hat es ja auch gesehen, da hat sich ja Barca, fand ich schon, erstaunlich, überraschend gut präsentiert, vor allem in der Anfangsphase, ne? Eigentlich wie das Heimteam gespielt und so waren die letzten 4 Spiele einfach wirklich ein kleiner positiver Trend, also ähnlich wie bei Neapel, die Formkurve zeigt ein bisschen nach oben, aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht anfällig wäre und wenn bei beiden die Formkurve ein bisschen nach oben spricht, dann sind wir wieder beim Thema, so richtig einen klaren Favoriten gibt es für mich eben nicht, weil beide in der Saison sehr anfällig waren, beide haben sich jetzt ein bisschen konsolidiert, es steht 1:1, also es könnte echt ein spannendes Spiel werden.
Wir haben ein bisschen was über die Mannschaften gehört und du hast es schon angedeutet, für dich gibt es keinen richtig klaren Favoriten. Die Frage würde ich natürlich gerne auch nochmal an Christian geben. Barca gegen Neapel. Meistens würde man wohl sagen, Barca dürfte zumindest vom Namen her der Favorit sein, vielleicht auch in dieser Saison, wo Neapel eben wieder auf Platz 7 steht, wenn wir erstmal nur auf die Tabellenplätze gucken. Aber wie siehst du das? Wer ist für dich oder gibt es hier einen Favoriten aus deiner Sicht?
Also ich sehe es ähnlich wie Alex. Mich würde es zum Beispiel auch nicht überraschen, wenn wir mehr als 90 Minuten zu sehen bekommen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Nachspielzeit, sondern eventuell auch eine Verlängerung. Aber ich muss schon sagen, vom Gefühl her ist für mich trotzdem Barca leicht favorisiert. Das liegt zum einen an der Erfahrung, die sie haben, also die Lewandowskis, die Gündogans, die das Degens, die haben dann doch deutlich mehr Champions League Schlachten geschlagen als so, sage ich mal, der durchschnittliche Napoli-Spieler. Und Alex hat es ja angedeutet, sie sind, und das hat man im Hinspiel auch schon sehr gut gesehen, defensiv, da waren sie wirklich bis auf die eine Szene, wo Osimhen dann das 1:1 macht, sehr aufmerksam. Und ich glaube, wenn Barca das nochmal so hinbekommt, dann sind sie für mich der Favorit aufgrund des Heimvorteils, aufgrund eben ihrer Erfahrung. Und wenn sie eben diese wiederbelebte Napoli-Offensive in den Griff bekommen. Aber, und das ist halt das Schwierige gegen Napoli, wenn du ihnen dann doch die 1-2 Lücken gibst, die ja Barca auch immer wieder mal in der Saison gegeben hat, dann sind eben jetzt Osimhen, Kvaratskhelia, Politano mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da als noch vor 3-4 Wochen. Und dementsprechend für mich ist so der Key-Faktor, wie eben Barca gegen den Ball arbeitet. Wenn sie konzentriert verteidigen, kommen sie für mich weiter. Wenn nicht, dann ist alles offen. Denn gerade Osimhen ist ja auch so einer, der liebt es, Räume zu attackieren. Der zieht dann gerne Gegenspieler raus, öffnet Räume für seine Mitspieler. Ist wahnsinnig unangenehm zu verteidigen aufgrund seiner Athletik. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, Barcas defensiver Auftritt ist für mich der Schlüssel.
Ja, das steht dann über diesem Duell zwischen Barca und Neapel. Ich sag schon einmal, wie es quotentechnisch aussieht. Da geht es auch eher in die Richtung von Christian und auch mir. Denn wir haben hier eben 1,90er Quoten auf Barca und über das Doppelte auf Neapel mit den 4-0er mit den 4-0er Quoten heißt, da ist schon ein Favorit auszumachen. Ich würde das aber auch so mitgehen, wie du es gerade gesagt hast, Christian. Und vor allen Dingen werde ich persönlich, wenn ich auf solche Spiele blicke, nicht ganz das Gefühl los, dass man eben über ein Barca redet, was in dieser Saison sich gerade in Pokalwettbewerben da nicht immer mit Ruhm bekleckert hat, was diese Aussetzer-Nervositäten drin hatte. Und ein Barca, was ja eigentlich seit Jahren ein Champions-League-Trauma in K.O.-Spielen mit sich schleppt. Da gab es ja schon Aussetzer sondergleichen und besonderer Größen. Und irgendwie bin ich da sehr gespannt zu sehen, ob sie dieses Mal eben diesem Druck standhalten können. Denn natürlich ist generell dieser Defensive, die wir gerade auch in der letzten Saison gesehen haben, zuzutrauen, so ein Spiel zu Null zu gestalten. Aber wenn der Druck da ist, über 90 Minuten eben auch dieser mentale Druck, dann muss ich persönlich sagen, bin ich sehr gespannt, ob sie es wirklich schaffen, hier das zu Null zu halten, was für mich der absolute Schlüssel zum Weiterkommen wäre. Und je länger ich darüber nachdenke und je länger wir über diese wiederbelebte Offensive geredet haben bei Napoli, würde ich tatsächlich sagen, dass mein Tipp eher ist, dass wir hier auf beiden Seiten mindestens ein Tor sehen. Also, dass beide Mannschaften treffen werden in diesem Duell. Und dann wäre eine Verlängerung mit einem 1-1, genau wie im Hinspiel, natürlich sehr gut denkbar. Oder dann eben ja vielleicht der andere Ausgang, dass man zu Hause mit einem Lewandowski und Co. der Erfahrung vielleicht doch am Ende 2 Treffer erzielen kann und weiterkommt mit einem 2-1 aus Barca-Sicht. Das sind für mich so die beiden möglichen Ergebnisse. Beide basieren am Ende auf dem Tipp und das ist meiner hier, dass beide Teams treffen. Alex, wie siehst du das?
Ja, ich wäre ehrlich gesagt auch ein bisschen bessere Dinge, wenn Barca nicht diese Mittelfeldausfälle hätte, ne? Im Hinspiel, wo sie so dominant waren, mit Ball vor allem, das hat Napoli enorme Probleme gemacht, da waren eben Pedri und Frenkie de Jong in der Schaltzentrale in der Mannschaft gestanden und beide haben sich in Bilbao verletzt, fallen jetzt für dieses Spiel und auch noch ein paar Wochen aus. Auf einen verzichten, okay, ne, das würde Zahnschmerzen bringen oder Bauchschmerzen, aber beide, ne, die wirklich die das Herz dieses Ballbesitzspiels von Xavi und von Barca sind, auf beide verzichten zu müssen, ist ein herber Rückschlag für Barcelona. Und deswegen habe ich größere Kopfschmerzen aus Barca-Sicht, als wenn beide eben da wären, weil ich schon glaube, dass wenn Barca den Ball dominiert und den Ball laufen lässt, dass das Neapel gar nicht schmeckt, dass Napoli sich damit enorm schwer tut, dann nur hinterherlaufen zu müssen, ne? Vor allem, wenn es längere Zeiträume sind, wie sie ihr Hinspiel in der Anfangsphase. Aber dafür brauchen sie eigentlich Pedri und Frenkie Jong, die beiden haben sie nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass es ausgeglichener ist, als man es vielleicht vorab denken würde. Und deswegen bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen. Vom Bauchgefühl her, ich könnte mir gut vorstellen, dass Barca dieses eine Türchen mehr erzielt, sei es nach 90 oder sei es auch wirklich nach 120 Minuten, dass wir mit 1-1 in die Verlängerung gehen. Und dann hat vielleicht Barca ja diese Abgezocktheit und Routine, die Christian vorher angesprochen hat, ne? Vielleicht kann ja wirklich Lewandowski diesen einen Unterschied ausmachen. Aber wenn du auf der Gegenseite in Osimhen und Kvaratskhelia zwei Spieler hast, die ja vor allem im Umschaltspiel so gefährlich sein können, ne? Mit ihrer Schnelligkeit, mit ihrer Dynamik, mit Kvaratskhelia mit seiner Dribbelstärke, dann ist das für Barca natürlich auch riskant, wenn du mal den Ball verlierst, selbst wenn du ihn dominierst. Deswegen bin ich bei dir, Julius. Ich könnte mir auch vorstellen, dass beide treffen. Ich könnte mir vorstellen, dass beide oder dass Barca dann mit Gegentor gewinnt, aber da ist, mach mich da nicht völlig frei von, ein bisschen Wunschdenken auch mit dabei.
Ist ja schön, dass du auch mal so Wunschdenken. Normalerweise ist ja der Zweckpessimismus hier größtenteils dein Begleiter, wenn wir über Barca reden. Aber
ich brauche Zweckoptimismus, weil ich hier im Stadion bin, Julius. Ne?
Es sei dir gegönnt. abschließend zu diesem Spiel würde ich sagen, Christian, hast du vielleicht auch noch einen runtergedampften Tipp für uns, was dieses Spiel angeht?
Ja, Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich schließe mich euch da an, weil das war auch genau meine Idee. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass es beide so konzentriert zu Ende verteidigt bekommen. Ich glaube auch, dass beide treffen. Wie gesagt, Napoli hat einfach da jetzt wirklich frischen Wind bekommen und da hat sich viel im Kopf abgespielt. Die waren so ein bisschen, ja, die waren festgefahren. Da war ein bisschen Staub drauf und der Staub, den hat Calzone jetzt wegbekommen, gerade von den Offensiven. Und umgekehrt aber ist Napoli auch zuletzt immer wieder lang nicht mehr zu Null gespielt, gegen Juve vor kurzem zwar gewonnen 2-1, aber da hat Vlahovic allein 300-prozentige liegen gelassen. Also das Spiel hätte auch komplett in eine andere Richtung gehen können. Also damit würde ich sagen, was die wiederbelebte Offensive bei Napoli betrifft, ja, die ist klar zu erkennen, aber die defensive Stabilität, die ist noch nicht da, wo sie sich Calzone und die Spieler wünschen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Barca sehr gute Möglichkeiten hat, da erfolgreich zu werden.
Dann ja, sind wir uns alle einig. Das ist ja auch mal schön, weil unterstreicht, dass wir hier auch mal mit einem Experten konkurrieren können, was unsere Einschätzung angeht. Sehr gut. Lass uns direkt noch weitergehen zum zweiten Spiel, wo wir dich auch hier haben werden, Christian. Das ist nämlich das zweite Spiel mit italienischer Beteiligung. Das Duell zwischen Atletico Madrid und Inter Mailand. Das Ganze geht nicht mit einem Unentschieden los, sondern mit einem Rückstand von Atletico. Also die Spanier liegen hier schon 0-1 zurück nach dem Hinspiel bei Inter. Und ich würde eigentlich ganz gerne hier mit einer These einsteigen, die ich letztens irgendwo gelesen habe und sie dir mal vorwerfen, Christian. Weil ich habe das Gefühl, dass der Blick auf italienische Mannschaften im deutschen Fußballraum manchmal noch nicht so konkret ist. Ich habe letztens gelesen, Inter Mailand ist eine, wenn nicht die beste Mannschaft der Welt zurzeit. Wie stehst du zu diesem Satz?
Da würde ich im Moment mitgehen. Ja. Also ich finde, aktuell ist Inter für mich in Europa, muss ich vor niemandem verstecken, ist Top 3. Also so wie Inzaghi diese Mannschaft weiterentwickelt hat, wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr war Inter im Champions-League-Finale und für viele war ja da vor dem Finale, für sehr viele Beobachter war ja nicht die Frage, wer gewinnt, sondern wie hoch wird City gewinnen. Und dann aber hat Inter gezeigt, wie schwer sie es City gemacht haben und dass wirklich wenig gefehlt hat, zumindest bis zur Verlängerung. Und aus dieser Niederlage hat Inter wahnsinnig viel Positives rausgezogen. Das hat man ganz vielen Spielern auch im Sommer über schon angehört, die gesagt haben, das war für uns ein Startpunkt, weil wir haben gemerkt, wie knapp wir dran waren. Und wir haben uns gesagt, nächstes Jahr packen wir weiter drauf und schauen, das als sozusagen als Entwicklungsstart zu nehmen. Und ich muss sagen, das haben sie großartig gemacht. Also wie Inzaghi aus einer, und da bin ich wieder bei dir, wie du sagst, der Blick auf Inter war ja lange Zeit, ja, ist eine defensiv sehr gute Mannschaft, die gut umschalten kann. Aber mittlerweile hat Inzaghi, ich nenne es mal Inzaghi 2.0, aus dieser defensiv starke Mannschaft auch eine offensiv dominante gemacht. Also wie Inter mittlerweile mit Ball agiert, wie mutig, wie Pavard und Bastoni als zwei aus der Dreierkette, wie weit die sich vorne mit einschalten, wie flüssig die mit eingebunden sind in die offensiven Aktionen. Das zeigt für mich, dass Inter wirklich da, ja, klingt vielleicht komisch, aber mit diesem verlorenen Champions League Finale die Basis gelegt hat, um nochmal mehr anzugreifen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, sie haben jetzt 13 Pflichtspielsiege in Serie zwischen Liga und Champions League. Ein Selbstverständnis, das überragend ist, nicht zu verwechseln mit Arroganz, sondern sie sind sehr fokussiert, aber sie wissen um ihr Können. Sie sind Pokal- oder K.O.-Spiele Spezialisten, das waren sie schon letztes Jahr. Inzaghi hat mit ihnen jetzt zweimal sowohl den italienischen Pokal als auch den Supercup gewonnen und haben jetzt aber nochmal diese neue spielerische Dominanz dazu gepackt. Und deswegen, ja, im Moment für mich Inter, ja, eine der besten Mannschaften Europas.
Eine der besten Mannschaften Europas. Du hast den Lauf eben schon wieder angesprochen, den es zuletzt gab. Ich fasse es nochmal in der Tabelle zusammen. Man steht gerade 16 Punkte vor dem zweiten, dem Stadtrivalen von der AC Milan in der Tabelle entfernt auf Platz 1. Also spielt eine herausragende Saison, die, wenn nicht etwas ganz Krasses passiert, auch mit dem Scudetto enden sollte in Italien. Das heißt, wir sprechen hier über eine Mannschaft, die, wir haben es gerade gehört, zu Recht zu den Besten in Europa gerade zählt, über den Finalisten aus dem letzten Jahr, der das nochmal untermauert. Und auf der anderen Seite über ein Atletico, das jetzt nicht nur einen Rückstand aus dem Hinspiel überwinden muss, sondern sicherlich ja, für mich im Moment auch nicht zu diesen Top-3-Mannschaften in Europa gehört. Das ist schon ein paar Jahre her, dass man Atletico da vielleicht mit reingezählt hätte in diese Riege. Da ist man ein bisschen abgefallen, auch die Liga unterstreicht es ja, steht zwar auf einem Champions-League-Platz, um den muss man aber noch ganz schön zittern im Kampf mit Athletic Bilbao, die nur 2 Punkte hinter ihnen stehen. Und es ist eben nicht das stärkste Atletico der Simeone-Jahre, würde ich unter diesen Strich setzen im Vergleich gegen ein sehr, sehr gutes Inter. Trotzdem, Alex, natürlich deine Spanien-Expertensicht auch nochmal drauf. Wie schätzt du dieses Atletico ein, gerade mit Blick darauf, was wir von Christian gerade über Inter gehört haben?
Ja, Christian hat das Wort Selbstverständnis benutzt bei Inter und genau das geht Atletico komplett ab. Sie sind wirklich in der ersten richtigen Krise, wenn man so will, in der Saison oder zumindest in der größten Krise, in der schlechtesten Phase, die sie die komplette Saison über hatten. In den letzten 9 Spielen in allen Wettbewerben gab es nur 2 magere Siege. Und jetzt kannst du natürlich bei Inter, wenn die so stark unterwegs sind, verlieren und du kannst auch beim Athletic Club in Bilbao im Pokal ausscheiden, die in der Liga ja Fünfter sind und eine grandiose Rolle spielen in der Spielzeit, aber gegen wen sie Punkte liegen haben lassen in La Liga, das ist wirklich desaströs. Jetzt am Wochenende bei Cádiz 0-2 verloren. Cádiz hat davor 23 Ligaspiele in Folge nicht gewinnen können. Und dann kommt Atletico und verliert da. Ich glaube, Atletico hat auch die letzten 6 Spiele in allen Wettbewerben in der Fremde nicht gewinnen können. Jetzt sind sie natürlich froh, dass sie immerhin zu Hause spielen, aber von der Form her macht ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Wenn ich so Christian höre, wie stark er Inter redet, also berechtigterweise natürlich, weil die gut drauf sind, eigentlich gilt genau das Gegenteil für Inter, für Atletico, die Form aktuell. Also nicht nur Cádiz haben sie nicht gewonnen, sie haben auch bei Almeria, dem sieglosen Tabellenletzten, nur 2-2 gespielt. Also einfach Cádiz und Almeria, nur die beiden Spiele in der Nutshell, zeigen schon auf, irgendwie hat Atletico Selbstbewusstsein, Selbstverständnis, ja, völlig verloren, also auch ja, irgendwie den Flow. Und wenn du dann auf dieses Inter triffst, dann wird es nicht nur besonders schwer, sondern dann fürchte ich, habe ich wenig Gründe, da groß irgendwelche Hoffnungsschimmer vertreiben oder hier kommunizieren zu können aus spanischer Sicht. Ich glaube, das wird bitter für Atletico gegen Inter und ich fürchte, die Spanier werden hier ausscheiden.
Ausscheiden wäre natürlich auch mit einem Unentschieden der Fall und das ist so ein bisschen die Frage, die wir uns beim Tippen dann ja stellen müssen, denn wir haben jetzt sogar geredet und ich kann mich auch nur anschließen, für uns alle eigentlich Inter gerade der Favorit, trotzdem das Spiel natürlich in Madrid bei Atletico, da können sie sicherlich nochmal einen Ticken ekliger sein, als sie unter Simeone immer sein können für jeden Gegner. Wir haben die Quoten mit 2,90er auf Atletico als Heimmannschaft und 2,55er Quoten auf Inter. Worauf ich hinaus will ist, wenn wir unsere Einschätzung ja alle mitnehmen, dann sind die 2,55er-Quoten auf Inter natürlich sehr lukrativ, wenn wir uns alle darauf einigen können. Trotzdem würde ich das gerne nochmal absichern. Christian, fragen, siehst du da irgendeine Möglichkeit, dass das Ganze doch in Richtung Atletico kippen könnte? Oder bist du dir mit all dem, was wir gerade besprochen haben, schon auch recht sicher, dass Inter hier das Ganze sogar mit einem Sieg über die Runden bringt?
Nee, das bin ich mir eben nicht. Also ich bleibe dabei, das, was ich zu Inter gesagt habe, das bleibt stehen und das wird nichts weggenommen. Inter ist im Moment eine der formstärksten Mannschaften, aber, und das ist ja das Besondere an Champions League, an K.O.-Spielen und vor allen Dingen, ihr habt es ja gesagt, das ist A, Atletico Metropolitano, das ist eine andere Nummer, und B, bei einer Sache bin ich mir ganz sicher, nämlich Diego Simeone wird das richtige Setting schaffen. Diego Simeone weiß um die Stärke von Inter. Er weiß, dass die spielerisch im Moment überlegen sind. Und deswegen gehe ich ganz fest davon aus, dass er es versucht, auf eine emotionale Ebene zu kriegen, das Spiel auch. Und das muss Inter dann auch erstmal auswärts sozusagen sich dagegen stemmen. Also der Punkt ist der, es wird sich viel über den Verlauf des Spiels auch rauskristallisieren. Sollte es lang vielleicht unentschieden spielen, dann müsste ja Atletico irgendwann aufmachen. Inter kann wunderbar umschalten. Ja, dann ist logisch auch ein Inter-Sieg drin. Aber ich sehe jetzt nicht da einen deutlichen Inter-Sieg, nur weil Inter gerade fraglos besser in Form ist. Also ich gehe eher davon aus, dass wir wenig Tore sehen werden, weil Simeone das, glaube ich, so anlegen wird und weil Inzaghi damit auch kein Problem hat, erstmal defensiv das Ganze stabil zu gestalten. Und dann, wie gesagt, wird Atletico, glaube ich, alles probieren, das auf eine kämpferische Ebene zu bringen, auf eine emotionale Ebene zu bringen. Und dementsprechend, das wird kein Selbstläufer für Inter, aus meiner Sicht, auf gar keine Frage.
Ich würde mich da direkt mal anschließen und das hier nochmal in eine Quote Gießen quasi, ich halte es auch für sehr realistisch hier im Metropolitano, dass wir eben wirklich ein Spiel sehen, in dem nicht wahnsinnig viele Tore fallen, was ja am Ende bedeutet, es kann natürlich 1-0 für Inter ausgehen, für den Favoriten, das haben wir hier klar gemacht. Es kann irgendwie mit dem 1-1 tatsächlich in die Verlängerung, nee, kann es dann auch nicht, aber mit dem 1-1 weitergehen oder vielleicht schafft es Atletico sogar irgendwie ganz, ganz eklig in die Verlängerung, aber ein 2-0 Atletico-Sieg, dass sie es direkt klar machen können, das sehen wir, glaube ich, dann doch alle nicht in diesem Gemengelage. Und deswegen Over und Under 2,5 die Wette und auf Under 2,5 Tore gibt es ja immer noch 1,80er Quoten. Das ist für mich tatsächlich sehr gut vorstellbar. Nimmt einem natürlich ein bisschen den Druck, sich da im Dreiweg wirklich entscheiden zu müssen. Ansonsten sei aus meiner Sicht trotzdem nochmal gesagt, bis zu 2,60er Quoten auf ein Inter, was wir hier sehr gelobt haben, vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Damit würde ich sagen, macht Alex mit seinen Tipps nochmal den Deckel drauf auf dieses Spiel.
Ja, eine kleine Hoffnung schimmert dann vielleicht für Atletico doch, weil Christian hat es kurz angesprochen. Es ist ja das Metropolitano. Da hat Atletico in der Liga 13 von 14 Heimspiele gewonnen, keins verloren. Also ein Punktverlust nur in La Liga. Ja, sie haben im Pokal die einzige Niederlage gegen Bilbao zu Hause kassiert. Aber im Metropolitano sind sie eben ja doch a different animal, wie der Engländer das so sagen würde. Also da ist ihnen schon zuzutrauen, dass sie den Gegner überwältigen können, dass sie einfach mit mehr Selbstbewusstsein vor den eigenen Fans auftreten. In der Fremde ist das wie weggeblasen. Wenn es ihnen gelingt, dann eher zu Hause. Und ein zweiter Mini-Hoffnungsschimmer. In den letzten Wochen hat ja Griezmann gefehlt. Ich glaube, bei Inter, dass sich verletzt, Christian, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Heute nahm er wieder am Training teil. Also es gibt ja die Hoffnung, dass Griezmann morgen spielen wird. Und das wäre dann natürlich ein Boost, weil ein Atletico ohne Griezmann. Da gehe ich sogar so weit, um zu sagen, für mich keine Chance, dass sie Inter schlagen können. Mit Griezmann habe ich mehr Hoffnung. Glaube aber trotzdem, dass Inter sich am Ende durchsetzen wird, weil sie formstärker sind und weil sie abgezockter sind und weil diese Form bei Atletico völlig weg ist. Aber mit Griezmann könnte es wenigstens ein bisschen spannend und eng werden und vielleicht ein bisschen dramatisch. Ohne Griezmann ist für mich Inter mehr oder weniger sicher weiter. Also es hängt auch ein bisschen für mich davon ab, wie fit ist Griezmann, wird er beginnen? In welcher Verfassung befindet er sich, ob wir dann ein spannendes Spiel sehen oder eben doch wieder das Inter der letzten Wochen, das leider nicht gut drauf ist.
Dann würde ich sagen, unsere beiden spanisch-italienischen Duelle sind damit im Kasten. Gute Verfassung, gute Form ist ein gutes Stichwort, Alex, denn in der war Christian Bernhard heute auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst. Wir machen gleich mit den anderen Spielen weiter, aber bring dich kurz zur Tür und sagen danke, dass du da warst, Christian.
Danke, Julius, danke, Alex, hat großen Spaß gemacht.
Das fanden wir auch, dass das großen Spaß gemacht hat. Und deswegen freuen wir uns, dass Christian Bernhard eben da war und gucken jetzt auf die anderen beiden Champions League-Spiele. Haben ja ganz aufmerksame Hörer werden es gemerkt haben. Normalerweise gehen wir strikt chronologisch vor. Jetzt haben wir einen Dienstag, ein Mittwochspiel gemacht, um eben Spanien, Italien drin zu haben für unseren Gast. Und jetzt springen wir nochmal zurück auf den Dienstag. Das zweite Spiel neben Barcelona, Neapel, was es da zu schauen gibt, ist Arsenal gegen Porto. Und auch da haben wir ein Hinspielergebnis, das durchaus Einfluss hat, nämlich ein 1:0 von Porto. Das war ein Vintage Porto. Ich habe ein paar Mal geguckt, ob José Mourinho an der Seitenlinie steht, denn man hat vielleicht nicht, war nicht die Mannschaft, die wahnsinnig viel zum Spiel beigetragen hat. Man hat am Ende aber 1:0 gewonnen durch ein wunderschönes Tor oder einen Torwartfehler. Das muss man diskutieren im Nachhinein. Auf jeden Fall Arsenal jetzt eben im Rückstand nach dem Hinspiel. Und das, obwohl sie eigentlich gerade in der Liga eine super Form vorlegen und sicherlich immer noch als Favorit in diese Duelle gehen. Trotzdem natürlich einfach ein Ergebnis, was undankbar ist gegen eine Mannschaft, die schon im Hinspiel gezeigt hat. Sie macht sie super unbequem, ne?
Ja, gegen eine abgezockte europäische Mannschaft. Deswegen sollte man Porto ja eh nie unterschätzen. Und ich weiß nicht, ob Arsenal den Fehler gemacht hat, aber Arsenal war ja selbst so unglaublich schwach im Hinspiel, hat er offensiv nicht stattgefunden. Also im Nachhinein oder eben während des Spiels, glaube ich, hätten sie das 0-0 gerne unterschrieben. Aber ja, wenn du so ein Traumtor in der Nachspielzeit da ins Netz zirkelst und Arsenal gar nichts beisteuert, dann bist du selbst schuld, wenn du am Ende dann vielleicht auch 0-1 verlierst. Und das ist jetzt natürlich kein schöner Rückstand gegen, wie gesagt, eine abgezockte europäische Mannschaft, die ja regelmäßig, ne, Achtelfinale, Viertelfinale, Champions League, ich glaube, seit gefühlt 23 Jahren am Stück in der Champions League spielt, mit wenigen minimalen Abstechern mal in der Europa League, aber den würde ich schon zutrauen, dass das Arsenal richtig schwer machen, vor allem aufgrund des Vorsprungs. Aber nichtsdestotrotz, der Blick auf die Quoten, Julius, ist erstaunlich einseitig. 1,20er Quoten im Schnitt auf Arsenal. So als hätten die das Hinspiel 1-0 gewonnen, statt 0-1 verloren.
Na gut, es geht ja nicht ums Weiterkommen. Ne? Also ich kann schon irgendwie verstehen, dass man sagt, Arsenal zu Hause, wenn du dir die Liga anguckst, da haben sie jetzt regelmäßig 6-7-0 gewonnen, gefühlt in der ersten Halbzeit schon. Also obwohl man auch sagen muss, gegen Brentford jetzt am Wochenende haben sie es sehr schwer getan wieder. Und erst relativ spät gewonnen durch ein Kai Havertz-Tor in der 86. Auf jeden Fall, ist das ein Spiel, wo ich auch sage, gut, gerade zu Hause, gerade in der Form, gerade was den Kaderwert angeht, ist Arsenal Favorit. Ich kann das alles irgendwie nachvollziehen. Mir gefällen diese 1,20er-Quoten auch nicht, weil sie vor allen Dingen ein bisschen außer Acht lassen, dass ja nicht nur der Porto-Sieg eine Möglichkeit sonst ist, sondern eben auch ein Unentschieden, auf das Porto alles setzen wird. Das ist ja offensichtlich, dass in dieser Konstellation dann Porto anreisen wird, was am allerliebsten mit einem 0-0 vom Platz gehen möchte und was alles dafür tun wird, dass dieses Ergebnis stattfindet. Und dafür ist mir dann eben dieser Dreiweg-Tipp auf einen klaren Ausgang auf Arsenal einen Ticken dann doch zu niedrig, weil und im Vergleich dann eben auch die Unentschiedenquote mit 6,50 ein bisschen zu hoch. Denn wir haben gesehen, sie können sie richtig entnerven. Das haben wir gesehen im Hinspiel. Und jetzt werden sie mit keinem anderen Auftrag dahin gehen. Und das bestimmt nun mal diese Hin- und Rückspiele in diesen K.O.-Runden der Champions League, dass das schon einen Einfluss hat. Und ich finde, die Ausgangslage ist so, dass eine Mannschaft, und die hat vielleicht nicht die besten Chancen, das durchzuziehen, aber ordentliche Chancen, das haben wir gesehen, nur das Unentschieden will, nur das 0-0 oder wenn Arsenal in Führung gehen wird, alles für das 1-1 tun wird und dann werden wir damit weiterkommen. Also, wie gesagt, ich schiele leicht, auch wenn es ein Außenseiter-Tipp ist, will ich gar nicht bestreiten, aufs Unentschieden, weil hier die 6,50er-Quoten schon sehr hoch sind dafür, dass Porto sicherlich alles darauf verwenden wird, dieses Unentschieden zu erreichen.
Das wäre für mich die zweitgrößte Überraschung. Wahrscheinlich sogar die größte Überraschung im Achtelfinale, denn City Kopenhagen wurde ja schon gespielt. Also die größte Überraschung, die allergrößte vor der Auslosung, wenn natürlich, wenn Kopenhagen City rausschmeißt. Aber auch hier hatte ich eigentlich ein klares Gefühl, dass Arsenal hier Porto eliminieren wird. Aber so klar ist dieses Gefühl natürlich nach dem Hinspielresultat nicht mehr. Und deswegen wäre das trotzdem, was die Paarung anbetrifft, für mich schon eine große Überraschung, wenn dieses abgezockte Porto hier dieses Red Hot Arsenal rausschmeißen würde. Nur um das mal aufzuzeigen, wie stark Arsenal eigentlich in Form ist. Eigentlich deswegen, weil eben dieses 0-1 in Porto der große Ausrutscher war in ansonsten makellosen Auftritten. In den letzten 9 Spielen hat Arsenal 8-mal gewonnen. Dabei gab es ein 6-0, ein 4-1, ein 5-0, ein 6-0, ein 3-1 gegen Liverpool, ein 5-0. Also alles weggehauen, sogar Liverpool, und dann in Porto schwach gespielt und 0-1 verloren. Also eigentlich, Arsenal der Favorit, der weiterkommen sollte. Aber wer Porto unterschätzt in Europa, der macht halt einen großen Fehler. Den will ich nicht machen. Deswegen werde ich sie nicht unterschätzen und würde wieder sagen, Arsenal gewinnt das 4-0, 5-0, 6-0, wie gegen die Sheffields und Burnleys und West Hams dieser Welt, wie sie das in der Premier League tun. Ich glaube aber trotzdem, dass Arsenal am Ende dem Favoritenstatus vor der Auslosung gerecht wird und weiterkommen wird. Aber Porto wird einen richtigen Fight liefern und wird es Arsenal richtig schwer machen und wird sie ärgern. Und bei Ärgern ist bei mir immer auch ein Tor mit drin. Also ich glaube, Arsenal wird hier richtig beißen müssen, wird ein Gegentor kassieren, setzt sich am Ende, weil sie diese Heimwucht einfach haben, Julius, dann doch durch. Aber das Spiel könnte richtig knackig werden.
Ich lehne mich aus dem Fenster und nehme die 6,50er-Quoten für ein Unentschieden mit und sage, Arsenal fliegt hier raus aus dem Wettbewerb. Champions League immer noch mal ein bisschen andere Umgebung. Ne, das haben wir schon oft gesehen, dass das auch Einfluss auf die Spieler zu haben scheint. Und wir reden hier über ein Arsenal, das Jahre da nicht mehr dabei war. Über Spieler, die vielleicht diese Erfahrung noch gar nicht gemacht haben auf dieser Bühne, die jetzt auch einen ganz anderen Druck spüren als in der Liga vielleicht. Denn sie stehen nach dem Hinspiel vor dem Ausscheiden in der Königsklasse, in der sie vielleicht eh noch nicht dieses absolute Selbstbewusstsein haben. Arsenal ist weiterhin in einem Prozess und ich glaube, sie fliegen raus mit einem Unentschieden. Und wie ich das persönlich finden würde, das ist ja egal.
Also. Das ist egal. Um meinen Tipp nur zu unterschreiben zu untermalen mit einer schönen Quote, mein Arsenal kommt weiter, muss ja gar nicht dabei sein. Ne? Wenn sie 2-1 gewinnen, geht es ja in die Verlängerung. Arsenal gewinnt mit Gegentreffer. 2,90er-Quoten gibt es ja beim einen oder anderen Wett dann wieder. In dem Fall bei Interwetten eine sehr, sehr saftige 2,90. Porto war ja in der Barca-Gruppe, dementsprechend hatte ich das ein oder andere Spiel auch in der Gruppenphase von Porto schon gesehen. Und die können auch, also ich glaube auch, die werden natürlich, wie du schon angesprochen hast, das 0-0 händeringend nehmen und unterschreiben und tiefstehen und kontern wollen. Und kontern können sie aber auch. Und wenn Arsenal ein bisschen mehr riskieren muss, da kann Porto auch per Konter zuschlagen. Aber am Ende glaube ich, diese Angriffswucht, die sie in der Premier League haben, die sollte sich dann durchsetzen. Also Arsenal gewinnt und beide treffen, wie ich finde, ein sehr schöner Tipp hier mit schönen Quoten.
Wir sind gespannt und ich würde sagen, wir schließen die Champions League Achtelfinalrunde dann ab mit dem letzten Spiel mit dem deutschen Vertreter. Der BVB empfängt die PSV aus Eindhoven 1:1, das Hinspiel, keine Auswärtstorregel, wir haben es heute schon mal gesagt, das hier ist jetzt ein K.O.-Spiel im Signal Iduna Park, das sollte generell dem BVB entgegenkommen, auch wenn man da nicht mehr ganz so mächtig unterwegs ist, wie man es vielleicht gewohnt ist. Da gab es auch in dieser Saison schon mehrere Niederlagen, allerdings auch sehr, sehr gute Auftritte in der Champions League. Gerade in der Gruppenphase hat man ja, was die Ergebnisse angeht, vielleicht die positivsten Überraschungen dieser BVB-Saison erlebt, ne? Also da war wirklich viel Starkes dabei, konnte unter anderem ja auch gegen PSG, gegen die AC Milan auf jeden Fall mindestens unentschieden hier zu Hause mitnehmen. Jetzt geht's gegen die PSV, vermeintlich schwächere Liga, wir haben auch schon oft drüber geredet, trotzdem natürlich herausragend stark unterwegs, hätten das Hinspiel auch gewinnen können, was an einer schwachen Chancenverwertung da lag, wo man dann eben vielleicht doch auch den Qualitätsunterschied noch sieht. Da ist eben nicht der absolute Topstürmer, der Killer drin, der dann in so einem Spiel alles macht. Sonst hätte Dortmund größere Probleme hier schon bei diesem Spiel gehabt. Ja, was für Dortmund sehen wir? Ein stabiles Dortmund, bei allem Respekt vor PSV, ein stabiles Dortmund mit, und das ist vielleicht das Wichtigste, was man sagen kann aus Dortmund-Sicht vom Wochenende, mit einem Malen, der weiter trifft, wie er will in seiner Rückrundenform. Das ist eben super wichtig, dass du diesen Spieler hast, der dich auch in Führung bringen kann. Mit einem Sancho, mit seinem ersten Tor, der vielleicht doch seine Form dann wiederfindet. Das Tor war sehr schön. Haben sie die Waffen, aber sie müssen natürlich stabil sein und sie dürfen vor allen Dingen ja nicht diese energielosen Leistungen, die wir immer wieder sehen über diese Saison, in so einem Entscheidungsspiel auf den Rasen bringen, ne?
Ja, Malen gegen sein Ex-Team, ne? Kam ja von Eindhoven zum BVB, ist wahrscheinlich der formstärkste Dortmunder aktuell, der vielleicht den Unterschied ausmachen kann oder zumindest dem BVB wichtige Tore, Vorlagen oder einfach disruptive Läufe, ne? Viel Kreativität im Angriffsdrittel geben kann, das ihnen ja zumeist durchaus manchmal etwas abgeht, auch weil sie im Aufbauspiel Probleme haben, der BVB. Also Malen auf Malen, ja, da gucke ich auch. Ich glaube, der wird sehr, sehr wichtig werden gegen die PSV Eindhoven. Man muss es nochmal erwähnen, wir haben es ja vorm Hinspiel schon erwähnt, die immer noch in der Liga ungeschlagen sind und ich meine, ein Saisonspiel oder zwei verloren hat erst. Ich glaube, eins im Pokal im Niederländischen und nur ein einziges in der Gruppenphase, bei Arsenal übrigens, da kann man ja mal verlieren. Ansonsten in der Liga ungeschlagen und auch sonst marschieren sie quasi durch die Saison. Drei magere, deswegen, weil es so wenig ist, unentschieden erst. 80 Saisontore, Julius, in der Eredivisie geschossen, in 25 Spielen. Das ist ein unfassbarer Wert. Und deswegen ähnlich wie bei Porto, der Name ist nicht der klangvollste in Europa. Ne? Es ist nicht Inter Mailand, es ist nicht Real Madrid, es ist nicht Barca, es ist nur die PSV Eindhoven. Aber für Dortmund ein richtig, richtig schwerer Gegner. Richtig unbequem. Und das, glaube ich, könnte deswegen, Achtung, kleiner Minispoiler, ein unbequemer BVB-Abend werden.
Ja, also die Möglichkeit ist definitiv da. Ich finde auch, dass sich das in den Quoten niederschlägt, was mir gefällt, denn auch der BVB für den Heimsieg kriegt über Zweierquoten. Und ich finde das auch gerechtfertigt. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist nicht so, dass die deutsche Mannschaft hier der absolute Favorit ist. Trotzdem, so würde ich die Quoten dann auch sehen und so reizen sie mich trotzdem, weil ich tatsächlich weiterhin Punkte sehe. Bei aller Kritik, die der BVB einfährt, muss man immer sagen, dass die Ergebnisse selten so schlecht sind wie die Stimmung und die Bewertung. Wir reden in der Bundesliga auch wieder über Siege zuletzt, auch wenn einem die Spiele vielleicht nicht immer gefallen haben. Auch da muss man übrigens sagen, bei Union Berlin 2:0 gewinnen ist etwas, was wenig Bundesligamannschaften schaffen am Ende. Bei Werder Bremen zu gewinnen in Unterzahl, nachdem man vor allen Dingen aber in Gleichzahl noch sehr souverän gespielt hat, Das ist auch völlig in Ordnung und nicht immer Anlass für diese grobe Kritik, die es da aus Prinzip schon gibt. Das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Und wenn ich jetzt ein Dortmund erwarte, was mit ein bisschen Champions-League-Fieber stabil auftritt, sehe ich sie total in der Lage, trotzdem sich auch das Weiterkommen zu sichern. Und das hat eben zum Beispiel diesen Namen Malen. Das haben wir im Hinspiel gesehen, da hat er ja auch den Treffer erzielt. Das haben wir jetzt bei Werder gesehen, wo er einen wunderschönen Treffer wieder erzielt hat. Der Mann ist top in Form. Du hast deine Varianten. Du hast einen Sancho, der dann eben trotz allem, was da noch fehlt, diese individuelle Klasse auch hat. Und sie sind, glaube ich, in der Lage zu treffen. Und das kann zu Hause natürlich dann doch großer Schlüssel zum Weiterkommen sein. Also Dortmund sehe ich schon ein Tor, bei der PSW natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass die sich wieder mit auf den Zettel schreiben. Im Hinspiel hätten sie sogar deutlich mehr als eins schießen müssen. Hier werden sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, vielleicht Dortmund auch ein bisschen stabiler. Trotzdem, beide Treffen für mich auch kein ausgeschlossener Tipp hier. Da ist dann natürlich auch der bittere Abend noch drin, den du angekündigt hast. Also beide Treffen, Tipp, den ich mir hier vorstellen kann. Weil beide, also es würde mich wundern, wenn Dortmund ohne Tor ausscheidet hier auch, ehrlich gesagt, zu Hause. Aber ein Unentschieden möglich. Trotzdem, am Ende gehe ich tatsächlich und sage, Champions League haben sie bis jetzt oft überzeugen können diese Saison. Sie sind zu Hause, sie haben zwei Siege in der Liga wieder im Rücken, sie haben einen Malen, der formstark ist. Ich tippe die 2-1er-Quoten auf Dortmund.
Kann ich nachvollziehen und ich hoffe, du hast recht. Ich werde aber dagegen halten, denn der BVB hat in dieser Saison nicht ganz so diese Überzeugung in Heimspielen, die sie normalerweise im Signal Iduna Park haben. Wir erinnern uns ja jüngst an das 2-3 gegen Hoffenheim. Ne? Das war ein unerwarteter Tiefschlag. Ich glaube, haben die Hoffenheimer davor nicht gefühlt 9 Spiele nicht gewonnen oder nur 1 gewonnen. Das war auch eine Überraschung, dass du da vor allem nach Führung dann auch verlierst. Sie sind zu Hause, also worauf ich hinaus will, einfach anfälliger in der Saison als in normalerweise. Von den 12 Heimspielen der Bundesliga haben sie 5 nicht gewonnen und 3-mal schon verloren. Und Tordifferenz ist auch 24-18, ne? Nur plus 6. Ist auch ein bisschen dünn, wenn du auf die anderen Mannschaften siehst. Ne? Leipzig, Stuttgart, die Bayern und Leverkusen, die haben alle plus 20 oder mehr. Dortmund nur plus 6 zu Hause. Also irgendwie sind sie nicht so wuchtig, nicht so überzeugend in Heimspielen wie normalerweise. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Und dann, was mir natürlich Sorgen macht, wie ist die Stärke von PSV Eindhoven mit Ex-BVB-Coach Bosch oder Boss. Das würde irgendwie auch passen, wenn der die rauskegelt. Deswegen, ich tippe etwas, was ich nicht gerne tippe, aber vom Bauchgefühl her, ich könnte es mir gut vorstellen. Ich meine, ich habe es auch angekündigt, ich weiß nicht, ob in diesem Podcast oder irgendwo anders, aber dass Bayern und Dortmund ins Viertelfinale einziehen, hatte ich vor 3-4 Wochen bei der Auslosung oder nach den Hinspielen zumindest so vom Gefühl her nicht drin, dass ich sage, einer von Bayern, glaube ich, wird auf der Strecke bleiben. Jetzt haben sich die Bayern klar durchgesetzt gegen Lazio. Dann muss ich mit meinem Bauchgefühl mitgehen oder dem treu bleiben. Und ich glaube, der BVB scheidet hier aus. Und wenn du tippst, PSV Eindhoven kommt weiter, also egal ob nach 90, nach Elfmeterschießen, nach Verlängerung, gibt es über 2er Quoten auf die Holländer. Und das ist dann mein Tipp. Ich fürchte, PSV Eindhoven schmeißt Dortmund raus. Ich hoffe, ich liege falsch, Julius. Ich hoffe, du hast recht. Und wir sehen aus deutscher Sicht mal wieder einen überzeugenden Sieg oder zumindest ein Weiterkommen. Aber es würde mich nie überraschen, wie die PSV Eindhoven den BVB rauskegelt. Das würde irgendwie ein bisschen zur grieselnden Saison der Dortmunder passen, finde ich. Ne?
Ja, wie gesagt, schwer einzuschätzen. Ich kann immer nicht ausmachen, was wirklich zu diesem Dortmund passen würde. Weil ergebnistechnisch geht es meistens eben besser aus, als geredet wird. So, lass uns hier einmal den Cut machen. Wir haben jetzt ausführlich über die Spiele, gerade auch mit Experten in der Champions League geredet, machen jetzt noch einen kleinen Sprung rüber. Ich würde sagen, machen relativ schnell die Euroleague-Spiele der deutschen Mannschaften, damit wir hier auch nicht wahnsinnig überziehen in unserem Format. Aber trotzdem der Hinweis für euch, es gibt natürlich noch mehr Euroleague-Spiele als die beiden, über die wir sprechen. Und das wäre zum Beispiel ein guter Anlass, um bei wettbasis.com mal vorbeizuschauen. Da bekommt ihr dann natürlich nicht nur den Überblick, was da gespielt wird, sondern ihr bekommt Prognosen, Experteneinschätzung. Ihr bekommt die Quotenvergleiche direkt mitgeliefert, Tipps und Co. Also schaut gerne auf wettbasis.com vorbei, wenn euch das interessiert. Während wir zuerst auf West Ham gegen Freiburg einen kurzen Blick werfen. Das Hinspiel konnten tatsächlich die Freiburger gewinnen. Mit einem 1-0, haben jetzt auch seit 7 Wochen am Wochenende mal wieder in der Bundesliga gewonnen. Also Formkurve sieht ganz gut aus, Hinspielergebnis sieht ganz gut aus. Selbstläufer mit einem Tor Vorsprung bei West Ham in England ist es aber noch nicht.
Selbstläufer ist es nicht, aber ein erstaunlich gutes Resultat. Du erinnerst dich, ich hatte unentschieden getippt. Das sah ja auch lange nach dem Unentschieden aus, ne? Lange 0-0. Und ich glaube, in der 80., 82. stand dann Gregoritsch einmal richtig und hat, wie ich finde, dann ein tolles Resultat für die Freiburger rausgeschossen. Toll auch deswegen, weil sie in der Nachspielzeit, du erinnerst dich, sicherlich sehr viel Glück hatten, dass es da keinen Handelfmeter für West Ham gab. Ich glaube, den hätten sehr, sehr, sehr viele Schiedsrichter gepfiffen. Ich sage jetzt nicht, dass es eine Fehlentscheidung war. Das kann man schon so pfeifen, also oder nicht pfeifen in dem Fall, also keinen Elfmeter geben, aber da hatte Freiburg schon ein bisschen Glück, deswegen tolles Hinspielresultat. Ob es dann reicht, bleibt abzuwarten. Zumindest muss West Ham jetzt schon mal gewinnen, wenn sie weiterkommen wollen, natürlich sogar mit 2 Toren Unterschied in der regulären Spielzeit. Dass sie gewinnen, das zweifle ich trotzdem nicht an. Ich bleibe bei meinem Tipp. Ich glaube, Freiburg wird am Ende ausscheiden, trotz Hinspielsieg. Es kann natürlich sein, dass West Ham nur mit einem Tor gewinnt. Dann gibt es Verlängerung. Könnte ich mir gut vorstellen. Also ein 1-0 oder 2-1 West Ham. Am Ende glaube ich aber, dass die Engländer weiterkommen und auch, dass sie nach 90 Minuten das Ding gewinnen. Ich gucke gerade auf die Quoten. 1,77 Quoten im Schnitt. Also West Ham ist trotz 0-1 der durchaus klare Favorit. Ne? 4,50 gibt es aus Freiburg. Das ist dann schon eine recht deutliche Quotensprache.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du hier so gegen die deutschen Mannschaften immer bist, muss ich sagen. und ich halte dagegen. Und ich sage, Freiburg kommt weiter, weil sie sich hier irgendwie das Unentschieden erkämpfen, was ihnen reicht. Und da gibt es 3,90er-Quoten. Und mein Tipp ist, dass Freiburg mit all der Souveränität, die so eine eingespielte Mannschaft unter so einem Trainer, der so lange da ist, der klare Ideen hat, dass sie es tatsächlich schaffen, unentschieden hier ein 1-1 oder 0-0 über die Zeit zu bringen und dass sie deswegen tatsächlich das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte auch eine Runde weiter sind in der Euroleague. Ich glaube, es wird ein unentschieden, 3,90er Quoten, ich habe es gesagt. Das ist mein Tipp für dieses Duell. Ja.
West Ham hat schon 5, Unentschieden in der Premier League gespielt. Also so unwahrscheinlich ist es wahrscheinlich gar nicht. Auch nur, wenn ich schon bei Dortmund genannt habe, kann ich es hier auch nennen. Torverhältnis zu Hause 24-21. Also die Heimspiele können eng sein und dann ein 1-1 oder 0-0 Freiburg. Das würde mich sehr freuen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube trotzdem, wenn du allein die Spieler siehst, die West Ham hat, na, die sie dafür sehr, sehr teures Geld gekauft haben. Also der Kaderwert ist ja enorm höher bei West Ham. Deswegen sind sie der Favorit und es würde mich trotzdem überraschen. Aber wenn West Ham nur 1-0 gewinnt in der Verlängerung, ein Grifo-Freistoß, ne, eine Ecke, ein Standard, das wissen wir, wir sprechen das Woche für Woche bei Freiburg, das ist ihnen immer zuzutrauen, dass sie da mal treffen. Vielleicht treffen sie so und kommen irgendwie weiter. Ich würde es mir wünschen, aber ich habe trotzdem West Ham als Favorit auf dem Zettel. Also Sieg nach 90 und weiterkommen West Ham. Leider. Klammer auf, Klammer zu.
Ich schüttel den Kopf und leite über zum letzten Spiel. Bayer Leverkusen gegen Karabakh. Interessantes Hinspiel gewesen, weil Leverkusen da so absolut wirklich gar keinen Bock hatte zu Beginn. Also man hatte fast das Gefühl, gut, die schenken jetzt komplett ab und dann ist
Reisemüdigkeit, Julius. Ich hatte es ja prognostiziert. Ja,
vielleicht. Ach, Reisemüdigkeit, weiß ich nicht. Ich würde das schon klare Überheblichkeit nennen, was wir da zu Beginn dieses Spiels in der Aufstellung gesehen haben. Das wurde korrigiert. Man hatte spät mal wieder geschafft, die erste Niederlage der Saison abzuwenden. Das ist ja auch so eine Storyline, die Bayer so ein bisschen mitzieht. Ja, und vielleicht ist ihnen auch aufgefallen, in der Liga sind sie schon recht weit vorne. Vielleicht können sie sich doch auf die Euroleague konzentrieren mal und sich jetzt hier Mühe geben in diesem Rückspiel. Karabakh für mich immer noch, auch wenn es im Hinspiel kurzzeitig anders aussah, der klare, klare Underdog. Und jetzt will ich mal wissen, wie du hier die deutsche Mannschaft noch rausredest.
Die rede ich jetzt nicht raus. Das sollte diesmal dann doch eine klare Sache werden. Du erinnerst dich Parallelen zur Gruppenphase. Es ist ja wieder das Gruppenphasenduell. Da hat ja Leverkusen auch in Karabakh oder in Aserbaidschan bei Karabakh, in Baku, glaube ich, spielen sie, enorme Probleme gehabt. Hat auch in der Nachspielzeit gerade so mit Ach und Krach, glaube ich, 0-1 gewonnen und dann zu Hause haben sie locker leicht hoch siegen können. Und dazu sah ich ja schon die Parallelen schon vor diesem Spiel, letzte Woche, wie du ja weißt, dass ich sage, wow, bei Karabakh Akdam, da werden sie sich schwer tun, da vielleicht gewinnen sie nicht mal, aber zu Hause machen sie alles klar. Also Heimsieg Leverkusen, diesmal ohne Wenn und Aber, und da sollte auch klar werden. Also Handicap ist hier für mich, ich sag mal, in Stein gemeißelt. Vielleicht gewinnen sie ja auch mit Gegentor, könnte ich mir vorstellen, weil dann wird die Quote natürlich interessanter. Aber das heißt nicht mit irgendwie 2-1, sondern wirklich in die Richtung 3-1, 4-1. Denn die Quoten, du hast es angesprochen, trotz gutem Auftritt von Karabakh im Hinspiel 1,15 im Schnitt auf Leverkusen-Sieg und teilweise, jetzt soll ich mal nachgucken, bis zu 17er Quoten auf den Sieg der Aserbaidschaner in Leverkusen.
Ja, schon bemerkenswert. Also, da sind wir uns tatsächlich dann mal zum Ende alle einig. Mindestens eine deutsche Mannschaft kommt eine Runde weiter. Und das ist aus aller Sicht, unserer Sicht und der Quoten auf jeden Fall dann Bayer Leverkusen, würde ich abschließend sagen. Und sagen, lass uns den Deckel drauf machen auf diese schöne Folge. Christian Bernhard war am Anfang da. Wir haben ausführlich über die italienischen und spanischen Duelle gesprochen. Und dann natürlich auch noch auf die anderen deutschen Vertreter. Hoffe, hat euch Spaß gemacht, diese etwas andere Folge. Wer die absolute Routine liebt, der schaltet am Donnerstag ein. Denn da gibt's unsere kaum veränderte, seit Jahren kaum veränderte Formel. Die Bundesliga-Vorschau, alle neuen Spiele des 26. Spieltags besprechen wir da. Schaltet gerne wieder ein. Danke, dass ihr es heute gemacht habt und ciao.